Ja, herzlich willkommen bei unserem MVA-Kurs zum Thema PowerShell Desired State Configuration. Wir wollen uns in diesem ersten Einsteigerkurs um die Basics kümmern, um euch einfach so ein bisschen das ganze Thema mal näher zu bringen. Geplant ist, dass wir dann auch noch einen fortgeschrittenen Kurs produzieren, den dürft ihr euch natürlich gerne auch ansehen. Ja, Jan-Henrik, erzähl uns erstmal ganz kurz, was wir jetzt hier generell vorhaben in unserem Kurs. Und dann wollen wir natürlich auch ganz kurz über uns beide was erzählen und dann natürlich auch über die ganzen Inhalte, die hier kommen.
Ja, wunderbar. Vielen Dank, Heiko. Also wir werden uns zuerst anschauen, was Desired State Configuration überhaupt ist in PowerShell. Wir werden dann in den verschiedenen Modulen einsteigen. Ab dem zweiten Modul natürlich dann auch viel mit Demos arbeiten. Und in dem ersten Modul wird es erstmal darum gehen, dass wir uns einen kleinen Überblick verschaffen. Was gibt es so in Desired State Configuration? Was sind überhaupt die Unterschiede zu normalen PowerShell-Skripten? Was sind vielleicht die Voraussetzungen, die ihr auch mitbringen müsst, um mit DSC anfangen zu arbeiten, wobei ich hier schon sagen kann, dass es nicht besonders viele sind, außer dass ihr PowerShell schon mal gesehen haben müsst. Aber ansonsten würde ich sagen, starten wir einfach schon mal, ne?
Machen wir das so. Genau. Das ist quasi jetzt das erste von vier Modulen. Wir haben insgesamt vier Module in diesem Kurs untergebracht, die auch entsprechend in der MVA als einzelne Videos anzusehen sind. Und zu jedem Modul gibt es natürlich dann auch in der MVA die entsprechenden Fragen noch dazu. Ganz kurz vielleicht zu uns beiden. Heiko Hertz ist mein Name. Ich bin als Head of IT bei der Automotive Process Institute tätig. Ich kümmere mich dort im Wesentlichen um einen bunten Blumenstrauß aus IT-Landschaft, Linux, Windows, verschiedene Virtualisierungsprodukte und so weiter und so fort. Und natürlich spielt dort auch Automatisierung eine große Rolle. Ich war die letzten Jahre viel als IT-Trainer unterwegs, habe mich da auch schon mit PowerShell, mit Hyper-V, System Center, Windows Server und anderen Themen eben beschäftigt. Bin jetzt seit Anfang 2016 auch von Microsoft zum MVP ausgezeichnet worden. Ja, ansonsten, ich blogge relativ viel. Ihr habt ja auch die URL zu meinem Blog und noch einen Link, wo ihr generell weitere Informationen über mich findet, zum Beispiel auch zu LinkedIn, Xing, YouTube und anderen Dingen. Ja, jetzt ist der Jan-Henrik natürlich auch dran, sich kurz vorzustellen.
Ja, wunderbar. Vielen Dank. Ja, mein Name ist Jan-Henrik Damaschke. Ich bin Senior Consultant für Security und Cloud bei der Bright Skies GmbH. Bin hierfür unter anderem verantwortlich für die Sicherheitsabteilung bei Bright Skies, gerade in Bezug auf Cloud und Azure Security, und habe ebenfalls einen Blog, in dem ich meine Erfahrungen festhalte, die ich so den Tag über sammle, gerade in Kundenprojekten oder auch in privaten Projekten. Bin auch seit Juli 2016 als MVP ausgezeichnet worden in den Unterkategorien Enterprise Security und PowerShell und freue mich natürlich, dass ich jetzt heute mit Heiko diesen Kurs starten kann, um euch DSC ein bisschen näher zu bringen.
Ja, wunderbar. Wir haben es gerade schon angekündigt, vier Module. Der Jan-Henrik sagt da noch ganz kurz was dazu, was da jeweils in den Modulen vorkommen wird.
Ja, wunderbar. Wir werden zunächst uns einmal hier Punkt 1 angucken, die Einleitung und die Kursvorstellung. Hierbei für euch einfach mal eine kleine Übersicht über die Desired State Configuration, aber auch über diesen Kurs. Ihr werdet erfahren, was ihr in diesem Kurs lernt, was ihr für diesen Kurs braucht und was unser Plan in diesem Kurs ist und an welchen Stellen ihr vielleicht auf den fortgeschrittenen Kurs zugreifen müsst. Im zweiten Modul dann ein kleiner Blick auf eine erste Desired State Configuration. Hierbei sollen euch die Basisbestandteile von DSC vermittelt werden, unter anderem die Syntax von DSC, die Unterschiede zu PowerShell und die Konfiguration und letztendlich auch welche Tools innerhalb von Windows wir benutzen, um Desired State Configuration Konfiguration zu erstellen und den ganzen Desired State Configuration Workflow überhaupt durchzugehen. Dann in Modul 3 werden wir uns die Konfiguration, die wir in Modul 2 angeguckt haben, ausrollen, das sogenannte Enacting. Hierbei werden wir uns angucken, welche verschiedenen Funktionen wir eingebaut haben in 2 und wie sich diese letztendlich in der Praxis auswirken. Ja, und Modul 4?
Ja, genau. Modul 4 wird es dann einfach nochmal darum gehen, mit dem, was quasi nicht an Bord ist, weiterzuarbeiten. Wir haben zwar schon relativ viel Funktionalität in so einem Windows-Server mit drin, aber da kommt man natürlich auch irgendwann mal an die Grenzen. Und das Tolle ist, dass sich die DSC wunderbar weiter ausstatten lässt mit weiteren Ressourcen und Microsoft bietet dafür einfach eine sehr gut ausgestattete Gallery schon. Da wollen wir eben mal reinschauen, wie kann ich dort Ressourcen rausholen, wie kann ich die letzten Endes dann in meine eigenen Projekte einbinden und benutzen.
Ja, wunderbar. Ja, zunächst zur Zielgruppe. Zielgruppe dieses Kurses sind natürlich grundsätzlich alle Leute, die sich für PowerShell und gerade für diese State Configuration interessieren. Hierbei liegt der Fokus auf IT-Administratoren, Skripter, das heißt alle von euch, die vielleicht auch bei einer Automatisierung tätig sind in ihrem Unternehmen, automatisierte Dinge mit PowerShell machen, sich das Leben mit PowerShell schon viel vereinfacht haben und einfach mal einen Einblick bekommen möchten in das, was alles möglich ist, und natürlich auch sämtliche anderen Leute, die viel mit PowerShell arbeiten und sich einfach dafür interessieren, welche Features es innerhalb der PowerShell-Welt gibt und was es vielleicht in PowerShell oder was PowerShell zu bieten hat, das man vielleicht noch nicht kennt.
Ja, an der Stelle kann man vielleicht nochmal kurz hervorheben, dass die DSC vom Prinzip schon natürlich PowerShell ist. Man muss aber natürlich kein PowerShell-Profi sein. Es ist sicherlich hilfreich, wenn man das ein oder andere Designprinzip von der PowerShell schon mal gesehen und gehört hat. Nichtsdestotrotz, wer mit PowerShell bisher noch gar nichts oder sehr wenig gemacht hat, wird es vielleicht auch in der DSC einen netten Einstieg finden. Denn ich kann hier eben doch mit einem relativ abgeschlossenen Wortschatz, sage ich mal, arbeiten. Ich muss eben nicht irgendwie hunderte von Commandlets und deren Parameter irgendwie schon aus dem Kopf kennen. Also das ist wahrscheinlich auch für die meisten gar nicht mal uninteressant, wenn sie noch nicht so weit mit der PowerShell gearbeitet haben.
Absolut.
Ja, ansonsten, wenn ihr euch vor dem eigentlichen MVA-Kurs jetzt hier noch mal ein bisschen weiter vorbereiten wollt, haben wir hier nochmal zwei Links für euch. Einmal haben wir hier einen ganz tollen MVA-Kurs vom Sebastian Klenk. Der soll einfach nochmal in die PowerShell einführen. Da geht es im Wesentlichen eben um alles, was so an Basics in der PowerShell interessant ist. Und ich habe euch hier nochmal eine YouTube-Playlist verlinkt, wo ihr auch weitere Anfänger-Videos, Einsteiger-Videos zu spannenden Themen finden könnt.
Richtig. Eine sehr gute Quelle ist natürlich ebenfalls noch die MSDN, wie immer. Hier auch sämtliche Änderungen in PowerShell immer mit aufgeführt, also auch eine super Anlaufstelle, aber auf die wir, glaube ich, später auch nochmal eingehen werden.
Genau, definitiv, ja. Wir werden versuchen, alles mit Bordmitteln zu machen. Das heißt, ihr braucht nicht irgendwelche fancy tolle Software, die vielleicht nachher auch Geld kostet, sondern wir werden uns weitgehend mit der ISE beschäftigen. Das ist ein Werkzeug, das findet ihr in jedem moderneren Betriebssystem, nicht nur in den Servern, sondern auch in den Client-Betriebssystemen. Sollte es auf eurem System nicht vorhanden sein, lässt sich es auch relativ einfach nachinstallieren. Bei den älteren Servern ist es zum Beispiel als Rollendienst bzw. als Feature nachinstallierbar. Also da habt ihr in jedem Fall ein Werkzeug, mit dem ihr wunderbar arbeiten könnt. Da könnt ihr auch, wie in anderen modernen IDEs, Entwicklungsumgebungen, auf tolle Sachen zurückgreifen, IntelliSense, Syntax-Highlighting und so weiter. Und was auf jeden Fall hilfreich ist, wenn ihr noch nicht so gut mit PowerShell unterwegs seid und vielleicht auch ein bisschen Angst habt, was kaputt zu machen, schaut euch auf jeden Fall mal den What-If-Schalter an. Der What-If-Schalter gibt mir einfach die Möglichkeit, bei der ein oder anderen Änderung vorher mal zu schauen, was würde denn jetzt passieren, ohne diese Änderung tatsächlich auszulösen. Damit erspart ihr euch vielleicht einfach irgendwelche Schäden in eurem System oder irgendwelche Verwirrungen, weil hinterher was ist, wo ihr gar nicht wisst, wie ihr das eigentlich wieder zurückmachen könnt. Ja, Jan-Hendrik hat es gerade schon gesagt, noch zwei Webseiten. Erzähl mal ganz kurz was dazu. Was kann ich denn da finden auf diesen Webseiten?
Ja, der Unterschied in der MSDN ist natürlich, dass MSDN die Originaldokumentation von Microsoft ist. Das heißt, ihr findet hier wirklich in aller Ausführlichkeit sämtliche Informationen, die es zu PowerShell gibt. Also ihr findet wirklich Dokumentation zu jedem einzelnen PowerShell-Commandlet, das es gibt. Und gerade in unserem Fall auch zu jeder einzelnen Desired-State-Configuration-Ressource, die eingebaut ist. Das heißt, alle eingebauten Ressourcen, wir erzählen euch später auch noch, was das bedeutet. Und deren Schalter, die Kommandos, die Parameter, alles, was ihr braucht, um praktisch ein Modul zu benutzen, findet ihr wirklich in der MSDN. Das ist teilweise auch sehr, sehr ausführlich. Und was vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle zu ausführlich ist, um sich das alles anzueignen, aber es ist eine sehr, sehr hilfreiche Anlaufstelle, um sich wirklich mal sehr ausführlich die Dinge zu Gemüte zu führen. Außerdem finden wir da auch noch Tutorials, beziehungsweise ganze Setups von DSC-Konfigurationen, also nicht nur eine genaue Beschreibung, wie man so ein Technet zum Beispiel kennt, für einzelne Parameter oder Commandlets, sondern wir finden ausführliche Informationen schon zur ganzen Umgebung.
Cut.
Hi, hi. Hi. Wenn sie nicht wissen.
Hier falsch sein. Vielleicht 310, das ist genau einmal rum und dann ganz am Ende.
10. 0 sind 1 in der richtigen Reihenfolge, ne? Okay, Cut.
Ja, wunderbar. Und vielleicht erzählst du kurz was zu GitHub.
Ja, also GitHub, das kennt vielleicht der ein oder andere von euch, wenn er in dem Entwicklungswelt schon ein bisschen unterwegs ist und generell mit Quellcode einfach arbeitet. GitHub ist eine Plattform, auf der ich vom Prinzip alles, was Files angeht, aber hier im ganz Speziellen natürlich Quellcode und Quellcode-artige Files ablegen kann. Und das wird dann später auch für uns die Quelle sein, um die bereits angesprochenen weiteren Ressourcen für die DSC zu beziehen. Hier muss man natürlich ein kleines bisschen aufpassen, im Gegensatz zur MSDN. Der Jan-Hendrik hat das gerade wunderbar auch hervorgehoben. MSDN ist offiziell, das heißt, da sind auch Autoren dahinter, die zu Microsoft gehören und die in der Regel auch wissen, was sie schreiben. Bei GitHub muss ich natürlich ein bisschen aufpassen. Hier kann erstmal jeder partizipieren, das ist ein bisschen wie die Wikipedia. Es gibt natürlich da auch Kontrollmechanismen. Nichtsdestotrotz kann es mir eben passieren, ich habe da irgendwo fehlerhafte Sachen runtergeladen. Das ist meistens gar keine böse Absicht, aber kann eben einfach passieren. Es ist eben nicht so offiziell, wobei Microsoft hier eben auch seinen eigenen Zweig sozusagen betreibt. Und alles, was da drin ist, unterliegt natürlich der Kontrolle von Microsoft. Und da ist dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwie ein Problem oder einen Fehler finde, eher geringer.
Richtig, also gerade bei GitHub ist die letzte Instanz tatsächlich immer Jeffrey Snower beziehungsweise jemand aus dem PowerShell-Team. Das heißt, sobald ihr einen sogenannten Pull-Request bei GitHub stellt, indem ihr neue Features, die ihr zum Beispiel im Code erarbeitet habt, reinpusht, hat Microsoft immer noch das Recht, behält sich das Recht vor, diesen Pull-Request abzulehnen oder beziehungsweise euren Code nicht zu integrieren. Das heißt, die haben da wirklich nochmal eine Endkontrolle und so könnt ihr relativ sicher sein, dass wirklich da das zumindest halbwegs läuft und kein Schadcode oder ähnliches drin enthalten ist.
Ja, genau. Ja, ansonsten vielleicht noch ein kleines bisschen Werbung. Jetzt seid ihr natürlich schon einmal auf der MVA oder vielleicht auch nicht. Vielleicht schaut ihr das Video auch über Channel 9. Nichtsdestotrotz, MVA ist eine ganz klasse Geschichte, die Microsoft da vor einigen Jahren gestartet hat. Ich bekomme dort vom Prinzip zu allem, was in der Microsoft-Welt irgendwo relevant ist, auch Randthemen, die man gar nicht so häufig im Internet antrifft, sehr gute Kurse, die kostenlos sind, die kann ich mir anschauen. Das hilft einem zumindest mal, den Einstieg unheimlich leichter zu machen. Sicherlich kann das an der einen oder anderen Stelle nochmal einen Präsenzkurs oder einen Trainer, einen Consultant nicht ersetzen, aber es bietet doch auf jeden Fall einen wunderbaren Grundstein, wie ihr hier auf der Folie seht. Mit 3,3 Millionen registrierten Nutzern, die Zahl wächst stetig, ist es auch mittlerweile eine echt große Plattform geworden. Ja, und dann wollen wir uns auch schon mal direkt auf die PowerShell stürzen und wollen uns eben gleich mal mit der Einführung zum eigentlichen Thema, nämlich zur DSC, beschäftigen. Der Jan Henrik wird uns ganz kurz was erzählen, was überhaupt DSC ist, was der Zweck dahinter ist, die Idee und wo vielleicht auch kleine Unterschiede zur klassischen PowerShell liegen.
Schieß los. Richtig, absolut. Das Schöne an dieser Exec Configuration, wie der Name schon sagt, ist, wir definieren nicht wie in einem klassischen PowerShell-Skript verschiedene Kommandos, die wir hintereinander ausführen und dann ein Ergebnis haben, das auf der Ausführung dieser Kommandos bzw. Commandlets in PowerShell beruht, sondern wir schreiben eine Konfigurationsdatei, wir schreiben eine Datei, in der das drin steht, was passieren soll. Das heißt, wir haben die sogenannte deklarative Programmierung bzw. Scripting hier nicht mehr imperativ. Das bedeutet einfach, dass ich einen gewünschten Zustand in die Konfigurationsdatei reinschreibe und nicht mehr das eigentliche ausführe. Wir werden das gleich noch an einem Beispiel sehr genauer sehen, aber jetzt ganz kurz, damit euch das schon mal ein bisschen logischer vielleicht vorkommt. Ich sage zum Beispiel, ich möchte die Rolle Webserver auf meinem Windows-Server haben und das war meine Konfiguration und alles hinten dran, also die Rolleninstallation, macht letztendlich das Backend von DSC für mich.
Ja, wichtig ist natürlich an der Stelle auch zu sagen, wenn der Webserver schon da ist, dann passiert natürlich nichts. Und das ist auch eine ganz tolle Sache. In dem Moment, wo ich eben nur den Endzustand beschreibe und nicht den Weg dorthin, bleibt dem System natürlich die Möglichkeit festzustellen, der Zustand ist bereits hergestellt und es muss nichts mehr getan werden. Das heißt, spätestens wenn ich dieselbe Konfiguration ein zweites Mal auf denselben Server loslasse, dann wird in der Regel gar nichts mehr passieren, außer dass eben nochmal geprüft wird, dass dieser Zustand entsprechend existiert. Und das ist natürlich eine ganz tolle Geschichte, weil ich auch beim Arbeiten mit dem Skript gar nicht mehr so sehr auf Kleinigkeiten achten muss, sondern ich beschreibe einfach, wie ich es nachher haben möchte.
Ja, ist natürlich auch aus Compliance-Sicht sehr schön. Das ist ein anderes, erweitertes Anwendungsszenario, wenn ich wirklich möchte, wenn ich definiert habe, wie der Zustand eines Webservers, wir bleiben jetzt mal bei dem Beispiel, beispielsweise ist, und sicherstellen möchte, dass der Zustand auch immer so bleibt, dann kann ich einfach in regelmäßigen Abständen überprüfen, ob der Zustand so ist, wie ich ihn in dieser State Configuration definiert habe. Und falls er nicht mehr so ist, wird er wieder gerade gezogen, automatisch. Natürlich auch mit dem entsprechenden Logging-Mechanismen dahinter, aber das wird auch mal ein Teil für ein späteres Modul sein.
Genau. Wer vielleicht von euch schon im Bereich Automatisierung unterwegs ist, der hat vielleicht schon aus der Open-Source-Welt das ein oder andere Werkzeug benutzt. Wer das kennt, die PowerShell DSC ist ziemlich gut vergleichbar mit Puppet, mit Chef, mit Ansible und ähnlichen Werkzeugen, wo ich letzten Endes auch in Manifesten beschreibe, wie soll das System nachher aussehen. Und der Weg dorthin wird dann vom System selber sozusagen definiert. Was man auch noch sagen kann, die DSC ist nicht unbedingt nur ausschließlich dafür geeignet, eine Konfiguration herzustellen, sondern ich kann auch dafür sorgen, dass ich einfach nur teste. Das heißt, wenn ich eine Wunschkonfiguration habe und ich möchte aber natürlich schon merken, dass die nicht mehr so ist, dann will ich die nicht bloß einfach wieder glatt ziehen, sondern dann prüfe ich einfach nur und dann kann ich erstmal mit dem Prüfergebnis feststellen, meine Konfiguration hat sich irgendwie geändert und dann werde ich vielleicht auch der Sache auf den Grund gehen wollen, warum ist es denn jetzt nicht mehr so, wie vielleicht noch von vor 2 Wochen. Was auch ganz interessant ist an der DSC, und das ist natürlich im Alltag sehr hilfreich, gerade wenn ich eine größere Landschaft habe, das Ziel meiner Konfiguration, das kann natürlich ein einzelner Server sein, selbstverständlich, aber ich kann auch ohne weiteres mehrere Server ansprechen und die auch parallel entsprechend den Zustand herstellen lassen, was natürlich einerseits für die Verarbeitungsgeschwindigkeit sehr interessant ist, andererseits eben aber auch dazu führt, dass dann am Ende mehrere Server dieselbe Konfiguration aufweisen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal wieder an den Webserver denken, ein ganz klassisches Szenario, vielleicht so eine Line-of-Business-Application. Ich habe irgendwo einen Web-Frontend-Server und dahinter habe ich vielleicht irgendwie eine Datenbank und eine .NET-Anwendung. Und jetzt kommt irgendwann die Herausforderung, ich brauche nicht mehr ein Web-Frontend, sondern ich brauche irgendwie 5 oder vielleicht auch 10, um dann damit im NLB die Last aufteilen zu können. Und dann ist es natürlich viel komplizierter, die Server jetzt alle händisch zu installieren. Viel einfacher ist, ich nehme quasi dieselbe DSC, mit der ich den ersten Server gebaut habe und rolle die nochmal auf den zweiten, dritten, vierten Server aus. Und dann habe ich am Ende 4, 5, wie auch immer, baugleiche Webserver. Auch ganz toll, die DSC steht unter Linux mittlerweile zur Verfügung. Das ist natürlich auch so ein Aspekt Microsofts neuer Offenheit gegenüber der ganzen Open-Source-Welt. Wir können also jetzt auch in Linux das eine oder andere schon machen. Natürlich noch nicht so viel, wie im Windows-Umfeld funktioniert, aber auch dieser Teil der DSC wächst stetig. Noch ganz wichtig, wenn ihr mit der DSC arbeiten wollt, dann braucht ihr mindestens WMF 4.0, das heißt, ihr habt dann quasi die PowerShell 4.0. Ich würde euch aber auf jeden Fall empfehlen, mit PowerShell 5 zu arbeiten, denn je neuer die Version ist, desto mehr Features und Möglichkeiten habt ihr und ihr habt auch einfach viel weniger Stress damit.
Ja. Richtig. Ja, sonst zum Hintergrund nochmal, deswegen haben wir es auch mit hier aufgeschrieben. Im Background arbeitet der sogenannte Local Configuration Manager, der letztendlich dafür zuständig ist, die Konfiguration von Desired State Configuration zu maintain, sage ich jetzt mal. Das heißt, sich darum zu kümmern, wie ist der Status, sich darum zu kümmern, dass die Konfigurationen neu ausgerollt werden, dass die Änderungen angewendet werden und letztendlich auch die Rückmeldung zu geben. Und dieser Local Configuration Manager ist immer die lokale Komponente in den Servern, in den Clients, die wir letztendlich mit Desired State Configuration konfigurieren, um die Zielkonfiguration umzusetzen. Diese ist halt auch in Linux implementiert, über Add-ons von Microsoft und auch die gesamte DSC-Infrastruktur wird unter Linux zur Verfügung stehen, da das alles auf einem gleichen Interface-Modell aufbaut, was aber sicherlich ein Modul in unserem fortgeschrittenen Kurs werden.
Genau. Ja, wir haben schon mal ganz kurz ein paar Ideen mitgegeben, wofür die DSC hilfreich sein kann. Hier haben wir noch mal ein paar konkretere. Natürlich Automatisierung, heutzutage ein ganz großes Thema. Wer nicht bloß 2, 3 Server in seiner Landschaft hat, sondern vielleicht ein paar hundert oder gar ein paar tausend Server, der hat gar nicht mehr die Möglichkeit, gar nicht mehr die Zeit, jeden Server einzeln zu konfigurieren, sondern da will ich eben im großen Stil arbeiten können und das geht mit der DSC ganz wunderbar. Natürlich, ich kann ein Setup, was ich einmal mir ausgedacht habe, damit auch deutlich vereinfachen. Ich muss nicht mehr irgendwie an tausend Stellen irgendwo rumklicken oder vielleicht mit Commandlets einzeln arbeiten, sondern ich schreibe das einmal runter und dann kann ich das beliebig oft ausrollen.
Ja, schön ist dabei natürlich auch die Skalierungsmöglichkeiten, was Heiko eben schon gesagt hatte mit den Webservern. Ich kann über relativ einfache Mittel in PowerShell, indem ich einfach nur sage, ich möchte einen Server oder 2 Server mehr betanken, die gleiche DSC-Konfiguration auf mehrere Server ausrollen und damit natürlich dann auch Cluster oder ähnliches bauen, wenn wir jetzt mal ein Failover-Clustering gegen zum Beispiel in Windows, aber auch Webserver-Cluster oder ähnliches. Außerdem ist es natürlich wunderbar, um Standards festzusetzen, beziehungsweise bestimmte Compliance-Richtlinien einzuhalten, die ich in meinem Unternehmen definiert habe. Wenn ich beispielsweise einen Standard definiert habe für meinen Webserver, wie der aufgesetzt sein soll, aus Konfigurations-, aber auch aus Websicht und ähnliches, dann kann ich mit dieser Self-Configuration feststellen, dass dieser Standard auch wirklich eingehalten wird. Und kann außerdem feststellen, was dieser Compliance-Gedanke im Hintergrund ist, durch ausführliches Logging, auch optional eigene Logging-Server sogar, dass, falls das geändert wird, ich feststellen kann, wer es geändert hat, warum es geändert wurde und dann wieder die angedachte Konfiguration herstellen kann. Also ich habe keine Situation mehr, wo irgendein Admin sich fragt, was ist hier passiert, guckt rein, jeder Webserver hat eine andere Konfiguration und genau das ist einer der Ansatzpunkte, die man gerne vermeiden möchte mit DSC.
Ja, wunderbar. Wir werden später nochmal auf die Architektur auch ein bisschen genauer eingehen, möchte aber an der Stelle schon einen wesentlichen Fakt mitgeben. Die DSC ist erstmal, wenn ich quasi klein starten möchte, dazu in der Lage, eine Konfiguration auf einen Zielserver zu pushen. Das heißt also, ich habe irgendwo einen zentralen Server, der gibt die Konfiguration vor und wird von dort aus dann die Konfiguration auf die Ziel-Targets, auf die sogenannten Nodes weitergeben an den dortigen LCM und der wird das dann entsprechend umsetzen. Die Alternative dazu, und die wird natürlich, je größer die Umgebung ist und je mehr Konfiguration ich haben möchte, immer interessanter, ist die Möglichkeit, mit Pool zu arbeiten. Und da wird der Jan-Henrik noch mal ganz kurz was dazu sagen.
Ja, richtig. Der Pool-Server ist letztendlich dafür da, damit ich eine zentrale Komponente habe, auf der ich auch dann DSC verwalten kann. Ich würde dann auf dem zentralen Pool-Server die Konfiguration ablegen, meine DSC-Konfiguration für verschiedene Server, für verschiedene Services. kann dann diesen Pull-Server dazu nutzen, um regelmäßig anzustoßen, dass ich, deswegen heißt es auch Pull-Server, die entsprechenden DSC-Clients, die Pull-Server-Konfiguration herunterladen. Der Unterschied zwischen dem Push- und Pull-Server ist, dass ich beim Pull-Server deutlich bessere Skalierungsmöglichkeiten habe, bessere Automatisierungsmöglichkeiten, gerade was diese automatische Intervall angeht, die Compliance-Sachen, also das Logging ist ein wenig anders gehalten und ich habe andere und sehr viel ausführlichere Sicherheitsmechanismen, die ich auch nutzen kann, um meine Desired-State-Konfiguration abzusichern, wenn ich beispielsweise Passwörter übertrage.
Ja, denn das ist natürlich ein ganz wesentlicher Fakt, das muss man sich von vornherein klar sein. In dem Moment, wo ich anfange, mit so einer recht mächtigen Sprache eine große Landschaft zu konfigurieren, dann wird natürlich auch so eine Konfigurationsdatei irgendwann mal ein Schwachpunkt bzw. ein mögliches Angriffsziel und das spielt Sicherheit natürlich eine ganz, ganz große Rolle. Ja, wir haben einmal den DSC-Workflow, den haben wir uns quasi mal in drei große Teile aufgeteilt. Wir haben dort drei Phasen. Die eine Phase ist die sogenannte Authoring-Phase. Das ist einfach der Teil, wo ich meine Konfiguration mir ausdenke und schreibe. Das kann ich zum Beispiel eben wunderbar mit der ISE machen. Und am Ende entsteht einfach ein Textfile, ich sage jetzt mal human readable. Das heißt, diese Konfiguration, so wie ich sie da geschrieben habe, die kann auch jeder andere, der mit DSC sich ein bisschen auskennt, lesen, einfach anpassen und letztendlich auch ganz gut recyceln.
Ja, wunderbar. Die nächste Phase ist die Compiling-Phase. Die haben wir jetzt so genannt. Das ist jetzt keine offizielle Bezeichnung dafür, aber das finden wir, hat das sehr gut zusammengefasst. In dieser Compiling-Phase baue ich praktisch die DSC-Konfiguration von einem Skript um in eine sogenannte MOF-Datei. Das steht für Management Object Format und das ist ein genereller Standard. Und auf Basis von dieser Dateien werden letztendlich die Konfigurationen in der nächsten Phase dann umgesetzt. Also in der Compiling-Phase wird das Skript, was ich noch in sehr lesbarer Sprache und in PowerShell-Syntax schreibe, letztendlich ein Prozess angestoßen, der dieses Skript umsetzt und umbaut in eine MOF-Datei.
Ja, genau. Und dann haben wir noch die letzte Phase. Das ist ein offizieller Ausdruck, Enacting. Ja, das klingt vielleicht ein bisschen merkwürdig. Aber letzten Endes ist es die Phase, in der die eigentliche Konfiguration umgesetzt wird. Ja, also dann eben aus der MOF-Datei, die als File noch vorliegt, eine reale Änderung auf einem Zielsystem oder nur ein Testen auf einem Zielsystem durchgeführt wird. Und da sind eben die beiden gerade angesprochenen Möglichkeiten, Push und Pull, die zur Verfügung stehen. Und das Ergebnis, der Outcome sozusagen hier, ist einfach ein entsprechend konfiguriertes System. Hier haben wir nochmal ganz kurz die drei Phasen einfach auch für euch zum Nachlesen. Ihr könnt ja wie bei jedem MVA-Kurs die Folien entsprechend herunterladen. Ihr könnt ja auch nochmal ein bisschen nachlesen, was wir gerade auch erzählt haben. Wir haben also hier einmal Authoring, Compiling und eben auch die Enacting-Phase. Ja, Jan-Henrik, erzähl nochmal ganz kurz, du hast was von MOF-Dateien gesagt. Was muss ich mir darunter vorstellen?
Ja, so eine MOF-Datei ist keine Binary-Datei, das heißt, die ist immer noch lesbar. Das heißt, wenn ich so eine MOF-Datei mit dem Texteditor öffne, kann ich sie lesen. Sie sieht halt nur komplett anders aus als so eine Desired-State-Configuration, die ich vorher geschrieben habe. Und das hat den Grund, dass das, wie gesagt, das Management-Object-File, so heißt dieses, das ist die Abkürzung MOF, basiert auf einem Standard von der Distributed Management Task Force und ist ein Standard nicht nur in Windows-Systemen, sondern diese MOF-Dateien. Deswegen gibt es auch unter anderem DSC für Linux, kann ich dann auch nutzen, um über das Common Interface Model, CIM, werden auch viele von Ihnen oder viele von euch aus Windows kennen, wenn ich jetzt über WMI arbeite, das ist ja auch CIM im Hintergrund. Über dieses Common Interface Model setzt sozusagen MOF an und baut die Konfiguration darüber, enforced die Konfiguration, würde ich sagen, über dieses Interface Model. Und dadurch kann ich das auch für Linux oder andere Systeme nutzen, die wirklich das Common Interface Model implementiert haben.
Das heißt, wenn ich richtig verstanden habe, dann ist das quasi nichts, was Microsoft jetzt speziell für die PowerShell für die DSC erfunden hat, sondern das hat es vorher schon gegeben, ne?
Richtig, richtig. Das gab es vorher schon und das hat auch Microsoft und auch haben auch andere Leute vorher schon eingesetzt, das MOF.
Ja, ist ja eigentlich ganz toll, wenn man was nochmal verwendet, was schon gibt, muss das Rad ja nicht doppelt erfinden. Ja, das ist vielleicht noch ganz wichtig. Die DSC kann sozusagen drei verschiedene Phasen oder kennt drei verschiedene Phasen einer Konfiguration. Die haben wir ja auch nochmal aufgezeichnet. Das ist einmal Previous, Current und Pending. Das sind also sozusagen die Konfigurationen, die entweder schon existieren auf dem System in der Vergangenheit, auf die kann ich auch wieder zurückspringen. Die aktuelle, also die, die ich wirklich gerade umgesetzt habe, das heißt also, die ist tatsächlich auch schon ausgerollt. Ja, und Pending, das ist einfach die, die noch nicht ausgerollt ist, aber wo schon klar ist sozusagen, dass die jetzt gerade umgesetzt werden muss.
Genau, und auch wenn das hier jetzt aussieht wie praktisch ein Pfeil, der nur einmal passiert, letztendlich ist auch das ein Kreislauf. Das heißt, ich habe immer, sobald ich weiter bin als bei meiner ersten DSC-Konfiguration, habe ich immer eine Previous.mof, eine Current.mof und eine Pending.mof auf meinem System liegen. kann entsprechend Konfiguration auch über die PowerShell switchen. Das heißt, ich kann auf die Previous, das was Heiko gerade schon meinte, zurückgehen und kann mir auch die Pending angucken. Und das ist letztendlich wieder ein Kreislauf. Das heißt, wenn eine neue DSC-Konfiguration ausgerollt wird, kommt eine neue Pending rein und dann wird das Ganze letztendlich nach links gerückt.
Ja, genau. Eigentlich auch eine ganz tolle Geschichte.
Ja.
Ja, wir haben es vorhin schon angesprochen. PowerShell DSC gibt's seit Version 4. Wenn ihr mit der Version 4 arbeitet, wundert euch bitte nicht, dass einiges, was wir jetzt hier im Kurs zeigen werden, nicht oder nur ein bisschen komplizierter funktioniert. Denn das war einfach noch so der erste Versuch mit DSC und das ist eben noch naturgemäß mit Kinderkrankheiten auch ausgestattet. In der 5 kamen wesentliche Neuerungen dazu und natürlich auch wesentliche Verbesserungen. Und da sagt Jan Hendrik nochmal ganz kurz, was wir dazu finden.
Ja, richtig. Also die Benutzung wurde sehr viel vereinfacht in PowerShell 5. Das hat sich durch sehr viele kleine Änderungen bemerkbar gemacht. In, wie gesagt, WMF oder PowerShell 5 sind diese ganzen Dinge enthalten. Und wir haben hier einige Veränderungen und Neuerungen aufgeführt. Beispielsweise war ein sehr großer Punkt die Verschlüsselung der MOF-Dateien. Denn wenn wir jetzt zum Beispiel Passwörter einbetten in unsere Skripte, um bestimmte Dinge durchzuführen, als Service-Account oder ähnliches, standen, weil ich hatte es schon gesagt, die MOF-Dateien sind halt wirklich lesbar, standen diese Passwörter immer im Klartext in der MOF-Datei drin und das ist natürlich extrem unentspannt, auch wenn es nachher über HTTPS übertragen wird, aber dadurch wird die MOF-Datei natürlich zum Angriffsziel. Aber was sind denn Partial Configurations?
Ja, das ist eigentlich eine ganz tolle Geschichte. Ich muss eben nicht für einen Server oder für eine Handvoll von Servern eine komplette Konfiguration zusammenschreiben, sondern ich kann letzten Endes die Konfiguration aus mehreren Teilen wie diesem Baukasten zusammensetzen. Das gibt mir die Möglichkeit zum Beispiel zu sagen, ich habe erstmal eine Grundkonfiguration, die betrifft irgendwie 99% aller meiner Server. Da ist eben so der ganze Basic-Setup drauf, was ich halt eben in meinen Servern haben möchte. Und darauf aufbauen kann ich dann zusätzliche Konfigurationen mitgeben. Das heißt, ich kann dann eben sagen, ich habe nochmal einen speziellen Server, der soll Webserver sein. Ich habe einen anderen, der soll vielleicht Datenbank-Server sein. Und so kann ich eben mit diesen Anteilen, mit diesen Parts sozusagen, eine Gesamtkonfiguration bauen. Und das war einfach in der 4.0 gar nicht möglich. Da gab es pro Server eine Konfiguration.
Ja, bessere LCM-Verwaltung haben wir noch aufgeführt, also Local Configuration Manager in PowerShell 4. War die Syntax noch ein bisschen anders, um den Local Configuration Manager zu konfigurieren. Also wir haben ja, das hatten wir erzählt, Push und Pull und um einen bestimmten Server auf Push oder Pull einzustellen, müssen wir eine Änderung, beziehungsweise müssen wir dem Local Configuration Manager sagen, dass er jetzt sich eine Konfiguration pullen soll zum Beispiel. Und der Syntax hierfür hat sich sehr geändert, aber die Details dazu kann man sehr gut in der MSDN nachlesen. Da ist das auch sehr gut aufgeführt, wie es in 4 und wie es jetzt in 5 ist.
Ja, und zuletzt haben wir hier noch mit aufgeführt Debugging. Auch das ist natürlich ein wichtiges Thema, gerade wenn ich noch nicht so fit bin in der DSC. Dann habe ich mit den Möglichkeiten von der PowerShell 5 es wesentlich einfacher, meine Fehler zu finden. Aber auch das wird auf jeden Fall eine Sache sein für den fortgeschrittenen Kurs.
Ja, wie wir eben schon gesehen haben, ist DSC auch in der ständigen Weiterentwicklung. Analog zu PowerShell, das heißt, mit einer neuen PowerShell-Version kommt auch ein neues Feature-Set an DSC 5 raus, an DSC-Features raus. Und die nächste PowerShell-Version wird ja PowerShell 5.1 sein. Und hier haben wir auch schon einige Möglichkeiten von 5.1 aufgeführt, auf die wir im fortgeschrittenen Kurs eingehen werden, nämlich die weiteren Debugging-Möglichkeiten. Da gibt es sehr viel ausführlichere Debugging-Möglichkeiten in 5.1. Und es gibt auch an vielen Stellen noch eine weiter verbesserte Sicherheit, gerade was MOF-Dateien, Übertragung von Dateien angeht und auch das Signieren sogar von PowerShell Configurations, von DSC Configurations. Und wie gesagt, guckt euch auf jeden Fall, falls euch das interessiert, den fortgeschrittenen Kurs an.
Ja, danke dir. Wie geht's jetzt weiter? Das ist der erste Teil gewesen. Ihr habt es euch also quasi durch das erste Modul erfolgreich schon durchgearbeitet. Vergesst bitte nicht, wenn ihr jetzt in der MVA seid, auf jeden Fall die Fragen durchzuarbeiten. Dafür bekommt ihr ja dann auch die Credits. Im Modul 2 soll es jetzt darum gehen, mal einer einfachen Beispielkonfiguration mal zu zeigen, wie ist die überhaupt aufgebaut, aus welchen Elementen besteht die, da natürlich ganz wichtig, auf das Wording nochmal einzugehen, was sind dort für Schlagworte für euch wichtig und natürlich eben auch, was kann ich denn damit so ab Werk machen. Ja, dann habt ihr es auch schon geschafft. Schaltet bitte gleich wieder in das nächste Modul, schaut euch das Modul 2 gleich an und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dahin. Ciao.
Bis dann.